Ja, ich grüße euch alle im Namen Jesu. Er hat meinen Namen ja schon ein paar Mal genannt, der Bruder. Ich heiße Schein Kehrt. Ich bin der jüngere Bruder von Denise. Älter aussehend, aber jünger tatsächlich. Ich komme aus Solta. Ich bin verheiratet, bin 37 Jahre alt. Wir haben drei Kinder, meine Frau und ich. Und ich darf seit 12 Jahren gläubig sein. Und freue mich, hier zu sein. Das in Kurzfassung einmal von mir. Ich wollte mich noch einmal entschuldigen. Ich war schon zweimal hier eingeladen. Es hat zweimal nicht funktioniert. Aber Gott sei Dank, diesmal hat es geklappt. Und alle Wege sind geebnet worden, dass wir hier sein durften. Und dass ich auch hier mit dienen darf. Dafür danke ich euch auch. Ja, ich weiß nicht, wer von unserer Gemeinde hier schon mal überhaupt gedient hat. Ob ihr unsere Gemeinde kennt, wir sind eine Gemeinde, die recht jung ist, circa 20 Jahre alt und ist eine internationale Gemeinde, entstanden durch eine kleine Gruppe von Aramäern, jetzt mittlerweile nicht mehr Aramäer, sämtliche andere Völker haben Überhand genommen, also es ist jetzt, so wie der Name der Gemeinde auch heißt, internationale Christengemeinde und ja, wir dürfen uns freuen, da so viele verschiedene Gesichter aus anderen Ländern zu sehen. Früher gab es ja die Weltmission, wo die Leute aus Deutschland in die ganze Welt gereist sind, um das Evangelium hinauszutragen. Vielleicht sind einige dieser Früchte jetzt gekommen. Jetzt ist tatsächlich Inlandmission mit auf Platz 1, weil hier alle Völker der Welt vertreten sind. Und das ist mit eine große und schöne Aufgabe. Ja, vielleicht eine Frage vorweg, wann hast du das letzte Mal dein Zeugnis erzählt? Das habe ich jetzt nicht großartig vor, aber ich will auf ein Zeugnis in der Bibel eingehen. Auf einen Mann, der sein Zeugnis in der Bibel mehrmals erzählt, der Paulus, Saulus, der zu Paulus wurde. Das soll heute der Predigttext oder das Thema werden. Und wenn man das so hört, so dass einer mehrmals sein Zeugnis erzählt, dann musste ich mich fragen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mein Zeugnis vor der Gemeinde oder vor Geschwistern erzählt? Und wir haben ja hier viele auch ältere Geschwister, die wahrscheinlich in den letzten 40, 50, 60 Jahren mit dem Herrn viel erlebt haben. Da komme ich zur zweiten Frage. Wann hast du das letzte Mal ein Erlebnis mit dem Herrn der Gemeinde erzählt? Wenn ich mit dem Herrn was erlebe, zum Beispiel gestern oder in der vergangenen Woche, manchmal sagt man das ja vorne, wer hat was erlebt mit dem Herrn? Ich kenne das aus einigen Gemeinden, dann nimmt man sich Zeit und die Leute kommen da vorne und erzählen, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Aber sowas verjährt ja nicht. Das heißt, ich kann auch was erzählen, was vor 20 Jahren gewesen ist. Und das kann heute einen, der in den Reihen sitzt, trotzdem ermutigen. Weil Gottes Wirkungen zeitlos sind. Und wir lesen ja in der Bibel eigentlich alles, was ja schon vor einigen Jahrhunderten, Jahrzehnten, Jahrhunderten geschrieben worden ist. Und wir würden ja dieses Buch nicht Sonntag für Sonntag immer wieder aufschlagen und lesen, wenn es heute nicht genauso zu uns reden würde. Daher dürfen wir uns ermutigt fühlen, dass wir unser Zeugnis erzählen. Der Vorteil ist, wenn man sein Zeugnis erzählt, man muss kein großer Prediger sein. Keiner kann sagen, naja, ich sehe das nicht so. Weil man erzählt ja sein Zeugnis. Und ich erzähle ja, wie das bei mir ist. Ich hatte das bei der Arbeit, ich arbeite bei Aldi. Und da haben wir immer die Möglichkeit, auch hat der Herr geschenkt, mit den Vorgesetzten so dein Zeugnis zu erzählen. Und da war immer einer da, der gesagt hat, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du bist von Drogen deswegen freigekommen, aus dem und dem Grund. Und der hat alles erzählt, wie das alles sein könnte. Ich sage, aber das ist doch mein Zeugnis. Ich darf doch erzählen, wie das passiert ist. Das ist ja mir passiert. Und ich kann ja sagen, wie ich von den und den Dingen frei geworden bin. Also der Herr hat wirklich Großes getan. In unserer Gemeinde sind ja so gut wie alle aus der Welt gekommen. Ich sage das deswegen so. Es gibt viele Gemeinden, die auch, wo mehrere Generationen schon gläubig sind, wo der Großvater, Großmutter und noch viel, viel weiter nach hinten schon gläubig sind. Sowas haben wir nicht erlebt. Also diese ganzen Erfahrungen dürfen wir jetzt von diesen Geschwistern sammeln. Wie erzieht man Kinder und was passiert, wenn die Kinder dann zwar in der Jungschau und alles drum und dran aufwachsen und doch vielleicht ja, in die Welt gehen. Das sind so für uns Themen, die, wo die älteren Geschwister uns zum Beispiel dienen können, ja, den jüngeren Gemeinden. Wenn man von der Bekehrung von Paulus erzählt, dann erzähle ich das ja nicht zu Menschen heute, die noch nie eine Bekehrung erlebt haben, ich gehe mal stark davon aus, ich kenne hier niemanden, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die meisten auch ein Zeugnis haben, wie einer, vielleicht nicht mit den ganzen Details von Paulus, aber auch ein Zeugnis. Und ich würde gerne mit euch zusammen aus der Apostelgeschichte im Kapitel 9 oder den Kapitel 9, den größten Teil davon einmal lesen. In der Regel ist es ja so, wenn man ein Zeugnis erzählt, dann gliedert sich ja das in drei Teile. Wer war ich? Was ist passiert? Und wer bin ich jetzt? Was hat der Herr Jesus mit mir gemacht? Und wir dürfen schon einige Zeugnisse hören, wo Menschen eine Dreiviertelstunde über ihr altes Leben erzählt haben. Ganz kurz, was passiert ist und ganz kurz, was sie jetzt sind. Und das ist manchmal traurig, weil dann denke ich mir manchmal, wo ist denn die größte Freudenzeit eigentlich gewesen? Nun gibt es ja verschiedene Zeugnisse, wo auch lange Zeugnisse manchmal sehr, sehr gesegnet sind, wo man aus der Vergangenheit eines Menschen auch viel herausschöpfen kann. Und ein Paulus geht genau nach diesem Prinzip. Er erzählt der Menge, vor der er steht, vor der er Verantwortung geben muss für seine Taten, fängt er an, sein Zeugnis zu erzählen. Der Herr lässt es zu, dass dies zu den Ohren der ganzen Volksmenge gesprochen wird. Parallel dazu, der Stephanus, der vor den Schriftgelehrten, vor den Juden auch sich verantworten muss für das, was er getan hat, ein ganzes Kapitel wird ihm gewidmet und erzählt die ganze Geschichte Israels, bevor er am Ende in den letzten Versen zu dem kommt, was er eigentlich sagen möchte. Aber der Herr lässt es zu, dass die Volksmenge noch einmal die ganze Geschichte hört. Und es ist gut, wenn wir manchmal die ganze Geschichte hören. Mir hat das sehr viel Trost gebracht, wenn in dieser Zeit, bei mir sind es jetzt nur 12 Jahre, vielleicht ist es bei dir mehr. Aber auch bei mir gab es eine Zeit, wo ich manchmal hadern musste mit meinem Heil, weil ich es damals nicht viel verstanden habe. Und das hat mir am meisten Trost gegeben, dass ich zurückgehen durfte auf mein Zeugnis und sagen musste, das kann ich mir nicht ausgedacht haben, das ist mir ja wirklich passiert. Und das hat mir viel Trost gegeben zu den Bibelversen, die uns natürlich über unser Heil erzählen. Er hat mir das zudem noch eine große Stärkung gegeben. Und wenn es mir Stärkung gibt, dann gibt es sicherlich dem einen oder anderen genauso viel Stärkung. Ich werde auf einige Schlagwörter, Schlagsätze kommen, die mir sehr wichtig geworden sind in diesem Bibelabschnitt über Paulus, über die Bekehrungsgeschichte, was mir da am wichtigsten geworden ist. Vielleicht kurz in ein paar Sätzen zu Paulus, ein Mann, der wirklich eine große Aufgabe hatte, er wollte die Gemeinde Jesu zerstören. Und er war, wenn wir heute sagen würden, ein Abgesandter von den schriftgelehrten Pharisäern, von dem Hohen Rat, ein Minister, um die Christenverfolgung voranzutreiben. Er war der in diesem Punkt Karriere gemacht hat. Man liest von seinem Namen, dass er war gefürchtet, nicht nur in Jerusalem, wie wir in der Geschichte lesen werden, sondern in der ganzen Umgebung. Und der Name Saulus hieß Christenverfolgung. Und das war nicht einfach nur einer, der in die Tat gegriffen hat, das war ein Schriftkundiger. Also er konnte sogar argumentieren, das, was er tut. Er konnte das in Häkchen belegen. Das kurz zu Paulus. Aber eins durfte ich, das Wichtigste, was ich lernen durfte, ist, Gott kann Kirchengeschichte wenden. Und das in einem einzigen Tag. Und das ist nicht nur bei der Bekehrung von Paulus so gewesen. Wenn wir so in der Kirchengeschichte mal gucken, da gab es Zeiten für die Christen, die waren sehr, sehr schrecklich. Und Gott hat manchmal über Nacht die Umstände geändert. Wo die Christen sich das wahrscheinlich nie vorstellen konnten, ja, was passiert jetzt, das wird nie wieder besser und so weiter. Gott kann Geschichte oder ich sag mal Kirchengeschichte über Nacht ändern. Und vielleicht werden wir in eine Zeit kommen, wo wir auch wieder so eine schreckliche Verfolgung haben. Einige Geschwister in anderen Ländern haben das ja. Und die sehnen sich vielleicht auch nach dieser einen Wende, dass der Herr Jesus für sie Erleichterung schafft. Nun zum Text. Apostelgeschichte 9, ich lese von Vers 1. Zunächst Wir lesen bis zum Vers 9. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Und der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortet ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Wir lesen das in dem ersten Vers, der Zustand des Herzens von Paulus in diesem Augenblick. Wir lesen das, ich lese zwei Verse aus den Kapiteln davor, damit wir da den Zusammenhang verstehen. Stephanus wird, nachdem er so ein großes Zeugnis gegeben hat und die Volksmenge dort ermahnt hat, wird gesteinigt. Die Männer, die gesteinigt waren unter diesen Männern oder die dabei standen, war auch der Saulus. Und das heißt Folgendes im Kapitel 7, Vers 58. Und als sie ihn, also Stephanus, zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Weiter in Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Also wir sehen, Saulus hat großen Schaden der Gemeinde zugefügt. Bis nach Damaskus hinaus hat man von diesem Namen Saulus gehört. Und wenn dieser Name fiel, kam auch Schrecken unter die Jünger, auch die, die Vertrauen zu Jesus hatten. Dennoch ist es ja so, wenn wir heute, wenn wir sagen würden, ja, ich fürchte den Tod nicht, weil ich dann bei Jesus bin. Dennoch, wenn wir Nachrichten hören oder irgendwas in unserer Nähe passiert, natürlich kommt trotzdem Furcht in uns. Und da, auch an die Jünger, das waren ja immer noch ganz normale Menschen, die Furcht gespürt haben. Und es war nicht einfach nur ein Freiberufler, der Saulus. Er hatte Vollmacht gehabt von den, wie wir heute sagen, von den politischen Führern, von der religiösen Oberhäuptern, hat er sogar Briefe bekommen. Also er hatte alles hinter sich, um diesen Auftrag zu erfüllen. Er war sich sicher, war seiner Sache sehr gewiss, dass es klappen wird. Die Männer dort oder die Christen dort, die diesen Weg gingen, nannte man auch die Männer des Weges. Das wird in der Bibel öfter genannt. Wer eine Schlachterübersetzung hat, unten in den Zusatzversen steht da drauf, wo überall auch diese Verse sind, wo es heißt, die Menschen des Weges, die diesen Weg gehen mit Jesus. Und dann passiert es. Paulus geht seiner Aufgabe nach und unterwegs passiert eben das, was die Christen sich vielleicht so sehr erhofft haben. Vielleicht haben so viele sogar dafür gebetet. Auch wenn sie es schwer glauben konnten, sie haben dafür gebetet. Wir hatten vor kurzem einen Fall, wo wir längere Zeit für einen Menschen gebetet haben. Und als er bekannt hat, habe ich es gar nicht geglaubt. Wir mussten uns erstmal damit klar werden, ja, weil wir gesagt haben, ja, wir beten für jemanden, aber der wird sich wahrscheinlich nicht bekehren. Die Voraussetzungen sind einfach nicht gegeben. Der nicht. Andere ja, er nicht. Trotzdem haben wir dafür gebetet und Gott hat ein Wunder getan sozusagen, aber wir konnten es nicht so wirklich glauben. Erst wenn wir ihn wirklich vor uns haben, in sein Gesicht schauen können, ja, und sein Reden hören, vielleicht kommt dann die große Gewissheit, ja, es ist wirklich passiert. Aber wie oft kommt das vor, dass wir für eine Sache beten, aber ja, dennoch sagen ja und dennoch sind die Zweifel nicht gerade klein. Ich mache mir hier einmal einige Notizen, aber es fällt mir schwer, mal drauf zu gucken, weil ich dann durcheinander komme, aber ab und zu gucke ich dann drauf. Also Paulus war wirklich, wirklich von Hass erfüllt. Es heißt hier, der noch Drohung und Mord schnaubte. Also einer, der wirklich gegen die Christen gewütet hat. Seine Aufgabe, seine Berufung, die Christen hier komplett aus dem Weg schaffen. Und die Frage ist immer, was ist die Antwort Gottes auf Verfolgung, auf verfolgte Christen? Was passiert, wenn Christen verfolgt werden? Was passiert, wenn Christen das Märtyrium erleiden? Ist es dann aus mit dem Christentum? Schafft das der Teufel mit dieser Methode, Christen auszulöschen? Es heißt Folgendes. Ich habe ja vorhin gelesen, dass nach der Steinigung von Stephanus eine große Verfolgung dort in Jerusalem gewesen ist. Was ist passiert? Die Christen haben sich verkrochen und kein Wort mehr gesagt, dass sie bloß nicht erwischt würden. Es heißt Folgendes. In Kapitel 8, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Das ist die Antwort Gottes auf Christenverfolgung. Wenn man nur das lesen würde, würde man sagen, naja, Gott sei Dank ist das ja passiert, dann sind sie ja verstreut worden und somit auch irgendwo nach Europa gekommen, das Christentum und bis in die ganze Welt hinaus. Also wir sehen, das hat der Kirchenvater Tertullian gesagt, ich hoffe, ich kann das richtig zitieren, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, ist der Same der Gemeinde. Und man kann das genauso bestätigen, wenn man die letzten Jahrtausende sieht tatsächlich. Und überall, wo Christenverfolgung ist, ich habe jetzt gerade vor kurzem von der Christenheit in Nepal gehört, da ist es ja offiziell staatlich verboten, sich taufen zu lassen. Es ist laut den Zahlen, die Sie dort genannt haben, das Christentum verdreißigfacht in den letzten Jahren. Verdreißigfacht. Verfolgung und das Christentum geht auf. Und das ist das Prinzip Gottes auf Christenverfolgung. Vielleicht hat man damals auch in der zweiten Richtung gedacht, naja, wir geben mal dem Rat Gamaliels nach, auch aus der Apostelgeschichte. Dieser Mann war nicht dumm. Der hat eine wichtige Lektion gelernt. Lasst diese Leute, denn diese ganzen Phasen der Menschen, wir kennen das ja, wenn man so als Jugendlicher, als Teenager, hat man ja verschiedene Phasen, weiß man als Eltern, okay gut, lass ihn einfach, das hört sowieso bald auf. Und dann kommt das Nächste und dann mag er einfach mal das gerne und dann hört das auch auf und so weiter. Und so ähnliches Prinzip auch in dieser Richtung, wo er sagt, wenn diese Männer sich zusammengerottet haben und wieder irgendwas verbreiten wollen, irgendeine Sekte und Irrlehre, wenn das sowieso nicht von Gott ist, geht das kaputt. Das stimmt. Genau das stimmt. Wenn es nicht von Gott ist, geht das sowieso kaputt. Ein jedes Werk, was auch ich heute tue, wenn es nicht gegründet ist auf die Schrift, Gott sieht ja meine Motive, ihr nicht. Aber Gott sieht meine Motive, auch warum ich vielleicht am Wort diene. Gott sieht die Motive, warum ich das tue. Es können ja falsche Motive sein. Gott sieht das. Und wenn das Werk böse ist, dann wird dieses Werk kaputt gehen. Wenn dieses Werk aber von Gott ist, das ist die Gegenseite, dann wird es nicht nur kaputt gehen, wird es nicht nur nicht kaputt gehen, sondern wir, die wir uns dagegen wehren, stellen uns Gott in den Weg. Und das ist immer gefährlich, sich Gott in den Weg zu stellen, wenn Gott einen Weg führen möchte, ein Ziel erreichen möchte. Und er hat diesen Rat gegeben. Sie sind natürlich diesem Rat nicht so wirklich nachgegangen, der Paulus. Er wollte dann doch Gott, in Häkchen Gott, nachhelfen und diese sogenannte Sekte abschaffen. Aber wir wissen, das Werk Gottes kann man nicht stoppen. Es gab viele Saulusse in der Vergangenheit, und wir dürfen uns trotzdem freuen, dass wir heute noch Gottesdienst feiern dürfen. Denn dann wissen wir, das Werk Gottes wird weitergeführt. Er kommt in die Nähe von Damaskus und dann passiert dem Saulus sein Zeugnis. Ich meine, nicht alle Zeugnisse sind ja so, wie das jetzt von Saulus ist. Also wo ich früher zum Glauben kam und mein Zeugnis erzählt habe und andere Zeugnisse gehört habe, habe ich mich gar nicht mehr getraut, mein Zeugnis zu erzählen, weil das war unspektakulär. Dann habe ich dann gehört und dann kam der Heilige Geist über mich, hat mir meine gesamten Sünden gezeigt. Ich bin auf die Knie gezwungen worden. Unter Tränen habe ich mich bekehrt. Und ich habe gesagt, ich hätte mir auch so ein Zeugnis gerne gewünscht. Aber bei mir war das ganz unspektakulär. Man hat mir das Evangelium erzählt. Man hat mich gefragt, ob ich möchte. Ich habe ja gesagt. Und dann hat es angefangen. So ganz unspektakulär. Es ging danach natürlich dann drunter und drüber. Aber so, wenn ich dann die Bekehrungsgeschichten höre, auch jetzt von Paulus, ja, man möchte manchmal gerne so etwas Spektakuläres auch in seinem Zeugnis erzählen. Aber ich durfte ermutigt sein, wo ich auch von Menschen gehört habe, die ganz früh zum Glauben gekommen sind, wirklich recht früh, im Teenie-Alter, da ist auch nichts Großartiges passiert. Und dennoch hat der Herr mit ihnen ein Werk angefangen. Und wer weiß, ob das bei dem einen oder anderen auch so war. Ganz unspektakulär. Gehört, geglaubt und einfach trotzdem seit 20 Jahren, 30, 40 Jahren gläubig. Vielleicht ist doch gar nicht Großartiges in deinem Leben passiert, wo du sagst, davon kann ich Zeugnis erzählen und davon hat mich der Herr bewahrt. Und trotzdem dürfen wir doch sagen, also ich habe mit dem Herrn ein stilles Leben geführt bis heute. Es darf trotzdem ein Kriterium eines Kindes Gottes sein. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Aber bei Paulus war das eben spektakulär. Es ist ja so, Gott hat ja von einem Christenhasser einen Christenmissionar gemacht, einen Weltmissionar gemacht. Und manchmal handelt Gott mit bestimmten Menschen außerordentlich, weil er eben auch was Außerordentliches mit ihnen vorhat. Und er benutzt manchmal auch die Vergangenheit. Und ein Paulus, der schriftkundig war. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen, war das ganz wichtig, dass er schriftkundig war. Es war auch wichtig, dass er römischer Staatsbürger war. Weil Gott wollte ja einen Weltmissionar haben, nicht nur einen Judenmissionar. Dafür hat er die Apostel gehabt. Gott hat alles wirklich gut vorbereitet. Exakt vorbereitet. Aber jetzt haben wir natürlich zwei Kameraperspektiven. Wir haben die Kameraperspektive Gottes, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt. Und wir haben die Kameraperspektive von uns Christen, wo wir eben nur das Zeitliche gerade sehen. Wir lesen nachher von Ananias, dem Jesus einen Befehl gegeben hat, etwas zu tun. Der Ananias hat nur einen zeitlichen Blick. Er sieht immer noch den Christenverfolger Saulus. Er weiß gar nicht, dass was schon alles passiert ist in dieser Zeit. Er sieht nicht, oder er konnte nicht sehen, dass der Herr schon die Zukunft mit Paulus vorbereitet hat. Und das darf uns doch Trost geben. Gott schaut nicht nur in die Zukunft. Es ist schon fertig, sozusagen, vor dem Herrn. Und das ist schön für uns. Es ist nicht so, dass dem Herrn irgendwas überraschend kommt. Damit hat Gott jetzt nicht gerechnet. Aber dazu vielleicht später mehr. Im Alten Testament wird ja die Gegenwart Gottes auf der Erde manchmal umschrieben. Wir lesen im Alten Testament oft vom Engel des Herrn. Und wenn Gott sich den Menschen offenbaren wollte im Alten Testament, dann ging das in der Regel durch Feuer. Das lesen wir, dass Gott der Engel des Herrn aus dem Dornbusch redete zu den Menschen. Also Gott, heißt es in einem Bibelvers, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Gott wohnt irgendwo da, wo wir nicht hinkommen können. Aber Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Ich versuche das mal mit menschlichen Worten. Also muss Gott uns Menschen in einer erträglichen Form erscheinen. So mal ganz vorsichtig ausgedrückt. In einer für uns Menschen erträglichen Form. Ein Beispiel. Daniel war ein heiliger Mann in der Bibel. Es wird über ihn nicht wirklich was Negatives berichtet. Ein Engel begegnet ihm, das haut ihn um. Er liegt am Boden. Das war jetzt nicht ein Engelchen, wie die Welt heute Engel beschreibt. Das war ein Engel. Ich könnte ihn jetzt nicht großartig beschreiben, aber ich muss eins sagen, wenn Daniel auf dem Boden liegt, dann ich auch. So schrecklich, also schrecklich und schön muss das gewesen sein. Und das war ja ein Engel. Wenn ich Gottes Angesicht vor Augen habe, dann war das nur ein Engel. Nur ein Engel. Habe ich Gott nicht im Blick, dann war das ein Engel. Aber es war nur ein Engel und der Mensch liegt auf dem Boden. Was passiert denn, wenn wir Jesus ohne Gnade begegnen würden? Es heißt ja auch ein verzehrendes Feuer. Also nicht einem, dem ich die Meinung geigen könnte, wie die Welt das heute gerne machen würde. Einem, dem ich sagen würde, also das hast du nicht so gut gemacht. Oder 1900 so und so, wo diese große Krise und so weiter war, das hättest du anders lösen können. Wir werden auf 1000 Worte keine Antwort finden. So. Und dieser Gott macht sich eben den Menschen bemerkbar, sichtbar, wie man das auch nennt. Auch in Form von Licht. Paulus kannte so ein Licht noch nicht. Was wir Menschen als hellstes Licht kennen, ist ja so die Sonne, ne? Wo man nicht mal hineingucken kann. Das heißt, in Apostelgeschichte 22, dort wird diese Geschichte parallel erzählt. Einige Verse werde ich auch von da nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt Dinge sage, wo ihr sagt, aber das steht doch gar nicht im Text, dann steht das Apostelgeschichte 22. Zum Beispiel, welche Uhrzeit war das, wo das Licht war? Es war mittags. Mittags, Sonne ist ganz oben. Es ist ziemlich hell. Und es umstrahlt in ein Licht, was das Licht der Sonne so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Es umstrahlte ihn ein Licht. Er war blind. Er hat sich erschrocken. Ich meine, wenn ich die Sonne angucke, dann ist es nicht gut für meine Augen. Aber ich erschrecke mich nicht. Es ist eben die Sonne. Ich weiß, was es ist. Aber das war ein Licht vergleichbar, wenn wir gucken, die Sonne wurde ja nicht am ersten Tag gemacht. Und trotzdem hat der Herr Licht geschaffen. Es heißt in der Offenbarung, am Ende brauchen wir keine Sonne mehr. Das Lamm ist unsere Leuchte. Also die Bibel kennt ein anderes Licht. Ein Licht, was wir heute natürlich so geistig umschreiben würden mit, der Herr macht Licht in unserem Herzen, dass wir Sünde sehen, ja. Aber es gibt auch ein Licht, was wir Menschen gar nicht kennen. Und manchmal zeigt uns der Herr so einen Spalt seiner Herrlichkeit. Und wenn das passiert, das gibt einige wenige Stellen der Bibel. Eins ist mir immer so im Sinn, immer ganz direkt im Sinn, wo Jesus verhaftet werden sollte. Da kommen Soldaten zum Garten Gethsemane, um ihn zu verhaften. Sie fragen, so ich erzähle das mit meinen Worten, wo ist Jesus? Und Jesus sagt nur zwei Wörter. Und diese zwei Wörter kennen wir aus dem Alten Testament. Ich bin. Und das waren zwei Wörter aus dem Mund von Jesus. Und dann hat sich dieser ganz kleine Spalt, ein Millimeter vom Himmel geöffnet. Was passiert? Die kippen um. Das waren starke Soldaten, kann ich mir vorstellen, so römische Legionäre und Soldaten, wir waren stark. Die kippen um nach hinten, als er diese zwei kleinen Wörter sagt. Ein Spalt, das war nur ein Spalt von der Herrlichkeit. Und es gibt noch mehr dieser Geschichten, wo der Herr es einfach kurz zeigt, um uns Menschen zu zeigen, noch einmal, wenn man das vergleichen würde, tatsächlich Ameisen zu Menschen, das ist nur ein ganz schwacher Vergleich. Also Gott in seiner Herrlichkeit ist tatsächlich wie ein verzehrendes Feuer. Dieses Licht umgibt Paulus. Ich sage immer, jetzt Paulus oder Saulus, einfach beides kombinieren. Dieses Licht, es heißt von dem Licht, es kam plötzlich, unerwartet, es kam vom Himmel und es war mittags. Also, es kam für Paulus unerwartet, es war heller als das Sonnenlicht und es kam vom Himmel her. Drei sehr starke Argumente, dass Paulus hier jemandem begegnet, der nicht unwichtig ist. Wisst ihr warum? Als Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst, dann müsste ein starker Paulus, der ja Minister der Christenverfolgung gewesen ist, sagen, da habe ich dich endlich. Wegen dir ist das doch das Ganze entstanden. Jetzt verhafte ich dich. Das wäre, wenn Paulus einem Nicht-Jesus, den wir kennen, begegnet wäre, einem falschen Jesus. Dann hätte er ihn wahrscheinlich verhaftet. Aber er sagt zu ihm, Herr, er sagt zu ihm, den er verfolgt, er sagt zu ihm, den er verfolgt, Herr. Also das ist nicht ein normales Licht gewesen, das war ein für Paulus beeindruckendes Erlebnis. Ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Wir lesen manchmal oder wir hören manchmal Zeugnisse. In unserer Gemeinde sind ja viele auch Flüchtlinge, viele aus dem Ausland. Und die erzählen uns Zeugnisse, die ähneln ganz stark dem von Paulus hier. Wir können das nur schwer glauben, weil wir haben ein europäisches Denken. Auch ich, wenn ich aus der Türkei komme, ich bin ja hier mit 3 Jahren hergekommen. Das ist auch deutsch und europäisch geprägt. Diese Zeugnisse sind für uns manchmal so, dass man sagt, das ist aus einer Geschichte oder aus einer Bibel. Aber die erzählen das ganz normal. Warum erzählen die das ganz normal? Da war eine rumänische Familie, ein junges Paar mit einem ganz kleinen Kind, die haben sich bekehrt. Die kommen aus Rumänien. Und die erzählen das so locker, die sagen, ja, und dann war unser Kind todkrank und dann haben wir gebetet und dann ist das Kind gesund geworden. So ganz plötzlich. Ärzte haben gesagt, geht nicht, aber ist gesund geworden. Und dann war das so für uns so, oh, das, ja, das ist ein heftiges Zeugnis. Und so, sag, ja, was heißt heftiges Zeugnis? Wir haben ja keine Medikamente gehabt und keine Ärzte und kein Geld für Ärzte. Also es ging ja nicht anders. Jesus musste das tun. Wir haben ja nur diese eine Möglichkeit, zu Jesus zu rufen. So, das war gar nicht so spektakulär. Sie haben sich natürlich gefreut, aber wir werden fast umgekippt. Für die war das so, ja, so, Gott muss uns ja ein Wunder tun. Wenn unser Kühlschrank voll ist und wir sagen, Herr, gib uns unser tägliches Brot, ist es was anderes, wie wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes sage, Herr, für heute ist das Essen fertig, gib uns morgen unser tägliches Brot, also dann morgen. Und für die war das eben so. Und viele andere Zeugnisse, die auch immer von einem Licht sagen. Sie schlafen, sie träumen und dann begegnen sie einem Licht. Und Licht im Islam oder in anderen Religionen, die sagen immer Jesus. Nur heißt das im Arabischen. Also wenn jemand, ein Moslem oder irgendeine südländische Religion, in einem Traum oder irgendwo Licht sieht, gibt es nur einen Namen. Das Licht Gottes ist immer Jesus. Da gibt es keinen anderen Namen für die. Auch wenn sie nicht an den Jesus glauben, an den wir glauben, Licht, übernatürlich, heißt immer Jesus. Und deswegen versteht man hier auch, also Gott offenbart sich tatsächlich in einer Form des Lichtes. Vielleicht ist es für uns so heftig, aber in anderen Gegenden so, ja klar, muss ja Jesus sein. Wenn ich einem Araber die Geschichte erzähle, lass mich raten. Nur von Gott, also Licht von Gott, würde er wahrscheinlich sagen, ohne dass ich ihm das sage. Ich möchte aber auf einen Vers nochmal von Vers 1, da habe ich vergessen, auf einzugehen. Es heißt dort Saulus aber. Kapitel 8, Vers 1 heißt auch Saulus aber. Und wenn die Bibel das Wort aber benutzt, dann ist es immer so, man sieht etwas, was nach außen gut aussieht und wenn das Wort aber ist, dann ist alles vorbei, dann ist das Gute hinfällig. Und ein Wort hat mir aus einer Predigt ist immer wieder in meinem Herzen wirklich eingebrannt. Der Bruder Monshausen kommt ja auch, glaube ich, oft her, ne? Von ihm kam das. Er hat die Geschichte von Naaman erzählt und dann erzählt er so über, was für eine Karriere eigentlich der Naaman gemacht hat. Ja, ein wirklich, ich will das jetzt nicht lesen, aber doch, er hat einiges in diesem Land geschafft. Aber er war aussätzig. Also so wie, man erzählt etwas und dann kommt am Ende so unterm Strich, zwei Striche, er war aussätzig. Also alles vorher hat nichts gebracht, er war aussätzig. Und wir müssen das ja manchmal auch sagen. Ne? Einer meiner Lieblingspsalmen sind Psalm 73. Warum? Weil der erzählt von einem Zustand, der wirklich stimmt. Wenn wir Menschen, wenn wir Gläubigen so die Menschen da draußen sehen, ja, da muss ich manchmal sagen, denen geht es ja wirklich gut. Ne? Sie haben gar kein Problem, sich Reichtum anzuhäufen, weil mit ein paar kleinen Lügen geht das ziemlich schnell. Und wenn man sie so ansieht, sie leiden ja gar nicht. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja, das stimmt ja wirklich teilweise. Und dann kommt wieder ein Aber. Und dieses Aber ist dann, wo der Herr sagt, ich drehe das jetzt um. Aber als der Psalmist, ich zitiere jetzt nicht, als der Psalmist in das Heiligtum Gottes ging, war alles okay. Weil wenn wir in das Heiligtum Gottes gehen, dann zeigt uns der Herr wieder die beiden Seiten. Das Ende der Welt, das Ende der Gläubigen. Dann sagt man, ah, okay, ich verstehe. Dann ist aber alles okay, dann brauche ich nicht mehr eifersüchtig zu sein. Wenn es heißt, dass ihr Gesicht strotzt von Fett und ihnen geht es gut. Wer nachlesen möchte, kann das nachlesen, Psalm 73. Aber im Heiligtum Gottes sehen wir unsere Zukunft. Und dann verblasst oder sollte alles verblassen. Sollte auch Reichtum, sollte Erfolg im Leben und so weiter. Also es ist nichts Schlechtes. Aber wenn das zur Eifersucht führt, dass man so sein möchte wie die Ungläubigen, weil es ihnen angeblich so gut geht, dann hilft das gut. Dass man sagt, unsere Hoffnung, ich habe vorhin gehört von dem Bruder, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ne? Unsere Hoffnung ist im Himmel. Also in unserem Leben steht das Aber nicht. Das Aber war vorher. Bei den Ungläubigen steht das Aber am Ende des Lebens. Der Herr wird sagen, du hast gut gelebt. Wie zu dem Reichen, der mit Lazarus gestorben ist. Dir ging es gut und hin und her, aber er hatte Jesus nicht gehabt. Und dieses Aber steht in den letzten Atemzügen eines ungläubigen Menschen. Aber das wartet jetzt auf dich. Und bei uns war das Aber vorher. Und wir dürfen heute sagen, wir gehen durch den Tod durchgedrungen in die Ewigkeit. Unsere Hoffnung. Natürlich mit dem Hoffnungsspruch, auch was hier steht. Ne? Bald, ich komme bald. Das zum Thema Aber. Weil das hören wir öfter in der Bibel. Aber. Der Saulus fragt ihn, wer bist du, Herr? Er sagt, Jesus. Und es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das war eine Stimme, wo ein starker Paulus zittern musste. So beeindruckend und schrecklich war es. Und er gibt ihm gleich einen Befehl. Müsst ihr euch vorstellen, der Paulus, der jetzt immer vorher das Sagen hatte, dem wird jetzt gesagt, was er tun soll. Paulus, der vorher sich selber ein Bild von Jesus gemacht hat, der begegnet jetzt dem wahren Jesus. Und ich musste bei meiner Bekehrung auf folgende Wörter musste ich lernen. Erstens, Bekehrung war für mich eine Sinnesänderung, ein Sinneswandel. Diese Wörter kennt ihr wahrscheinlich. Also sämtliche meiner Sinne mussten geändert werden, die Sicht auf diese ganzen Dinge. Neugeburt kam als Folge. Ich musste meine Prioritäten im Leben ändern. Nicht mehr das war jetzt Platz 1, das muss jetzt auf Platz 6 und vieles, was unwichtig war, ist jetzt auf Platz 1 gekommen. Ich musste viele Dinge neu interpretieren, die ich bereits gelernt habe. Ein Vergleich. Ich musste das Wort Liebe nochmal neu füllen, weil das, was ich vorher von dem Wort Liebe kennengelernt habe, hat die Welt gefüllt. Und das, was die Welt mit Liebe füllt, ist ja gar nicht das, was die Bibel sagt. Liebe nur den, der dir auch Liebe zeigt. Ist teils ein paar Prozente richtig. Die Bibel sagt das Gegenteil. Also viele Dinge, die ich gelernt hatte, die es in der Bibel auch gibt, die musste ich ausleeren, weil die Wörter an sich sind ja nicht das Problem, aber ich musste diese Wörter neu füllen. Ich musste Mord neu füllen. Ich musste die 10 Gebote neu füllen, weil vorher habe ich sie gehalten, dachte ich. Aber danach, mit der Interpretation Jesu, mit dem neuen Füllen Jesu, mit dem Inhalt der Bibel in diesen 10 Geboten, muss ich sagen, nicht mal das Erste. Also bei den anderen brauche ich ja gar nicht weitergehen, nicht mal das Erste. In allem tatsächlich schuldig. Und ich musste mal, leider Gottes, einen Gläubigen Galater 5 vorlesen, über die nicht die Früchte des Geistes, sondern was davor kam, ja, Werke des Fleisches. Und er ging dann so und sagt, nicht gemacht, nee, auch nicht, nee. Dann musste ich mich fragen, aber warum hast du dich dann bekehrt? Weil, wenn du das nicht gemacht hast, dann brauchst du dich ja, also auf was hast du dich denn bekehrt? Bekehren tut man sich ja von bösen Wegen. Wenn diese bösen Wegen, wenn die abgehakt hast, dass sie nicht gemacht worden sind, dann braucht man sich ja nicht bekehren. Also es hilft manchmal tatsächlich, noch einmal durchzugehen. Ja? Die ganzen Sünden, dann merkt man noch einmal, ah gut, dann war das ja doch richtig mit Jesus, dass ich habe das ja wirklich gemacht. Das ist keine Schande, diese Dinge zuzugeben. Oder manchmal dem Herrn nochmal zu sagen. Paulus musste den Namen Jesus neu füllen. Hat er gemacht. Jetzt auf einmal nicht Jesus und seine Nachfolger, der Nazarener, die Leute des Weges, die ich verfolge. Jetzt war das, Herr, was willst du, dass ich tue? Vorher hat Paulus das gemacht, was er wollte. Jetzt fragt er, Herr, was soll ich tun? Vorher ging Paulus da, wo er hin will, und dann heißt es, Vers 8, da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand. Paulus wird an der Hand geleitet. Er ist jetzt ja blind. Man muss den starken Paulus jetzt an der Hand führen und ihn dahin bringen, wo Jesus, den er verfolgt, ihn hingeschickt hat. Merken wir, Gott ändert die Geschichte um. Wir haben noch, falls jemand nachher noch Bibelverse haben möchte, gerade auch Vergleich zu diesem Licht, dann können wir gerne noch einmal darüber reden. Ich möchte nur einen Bibelvers dazu lesen aus 2. Korinther 4, 6, wo die Bibel von einem Licht spricht. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott möchte uns ein Licht schenken, dass wir Gott in Jesus sehen, in einer für uns Menschen erträglichen Formen. Es gab Menschen zur Zeit Jesu, die haben mit denselben physischen Augen wie wir Jesus gesehen und sind nicht umgekommen dabei. Jesus sehen wir jetzt nicht so mit unseren irdischen Augen, aber trotzdem begegnet uns der Herr in einer erträglichen Form. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte den zweiten Teil lesen. Vielleicht noch eine Information. Jesus sagt ja zu ihm, warum verfolgst du mich? Und wir lesen ja von Paulus später, wie detailliert er Leib und Haupt des Leibes beschreibt in Jesus. So detailliert, ja. Vielleicht hat er das in diesem Zusammenhang nicht so wirklich verstanden, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, dieser Paulus, dem Jesus sagt, du verfolgst mich, wenn du einen Christen verfolgst. Sozusagen, meinen Augapfel tastest du an, wenn du ein Kind Gottes angreifst. Das ist manchmal für mich so deswegen Trost gewesen. Es gab auch schon Drohungen in den letzten 20 Jahren auch gegenüber Christen, auch denen ich persönlich begegnet bin. Und ich musste mir mal denken, der ist wirklich mutig. Nicht, weil er Angst vor mir haben muss, um Gottes Willen, aber der ist wirklich mutig, weil er legt sich ja mit Gott an. Er legt sich mit Jesus an, wenn jemand den Augapfel Gottes anfasst. Und dann beschreibt Paulus so eindrücklich, Leib, einzelne Glieder und vielleicht dachte er sich dabei, wir spekulieren mal, den habe ich damals verfolgt. Jeden einzelnen Finger Gottes habe ich damals verfolgt, indem ich Christen verfolgt habe. Vielleicht war das für ihn im Nachhinein noch so eindrücklich, dass er gesagt hat, was habe ich eigentlich der Christenheit angetan? Und er beschreibt das ja später noch immer mehr. Die ich verfolgt habe, ich der erste Sünder bin, das lesen wir mal wieder von Paulus. Ich würde sagen, nein, du hast ein super Zeugnis. Aber was er der Christenheit angetan hat, dürfen wir ja auch nicht ausblenden. Vers 10. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt. Und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Ich lese den nächsten Vers auch noch. Den nächsten beiden. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jetzt kommt Ananias ins Spiel. Jetzt benutzt Gott sein Bodenpersonal. Manchmal handelt Gott selber. Aber wir sehen, Gott benutzt seine Kinder Gottes. Und ich musste mich fragen, wann war ich das letzte Mal ein Ananias, der den Gott zu jemandem geschickt hat, um ihm das Evangelium zu erzählen, dass sie sagen, Gott hat mich heute wirklich benutzt, preis den Herrn, ich durfte mich heute von Gott benutzen lassen. Das lesen wir vor in den Evangelien, da fehlt ihm ein Name auf Andreas. Andreas war einer, der Menschen zu Jesus gebracht hat. der seinen Bruder Petrus sagte, wir haben den Messias gefunden, komm und guck. Und bei der Speisung der 5000 genauso. Also die Eigenschaft eines Andreas ist toll. Wir lesen in der Bibel von, um es vorsichtig auszudrücken, von, das kann man sehr schwer, also Menschen, die nicht im Vordergrund stehen. Menschen, von denen die Bibel ganz wenig sagt, aber gewaltige Dinge sagt. Ein Mann, in dem keine Falschheit ist. Ein wahrer Israelit. Ein Mann voll Heiligen Geist. Ich nenne da keine Namen, jeder kennt die wahrscheinlich. Also von Menschen, wo man sagt, es steht nur ein Vers über diesen Namen. Und dieser Vers ist gewaltig. Das sagt er nicht über Paulus oder Petrus. Das sagt er über Menschen, die sonst nicht viel da gemacht haben in der Bibel. Damit will der Herr auch nochmal zeigen, vielleicht so als Tipp, ich glaube, das ist das letzte Kapitel vom Römerbrief. Ja, genau, ich lese das jetzt nicht. Aber mein Bruder hat darüber eine Predigt gemacht. Und schon am Anfang dachte ich mir, das sind ja nur Namen jetzt. Was sollen wir denn jetzt mit den Namen machen? Er hat die Namen nicht übersetzt, wie das vielleicht manche. Er hat geguckt, was steht denn eigentlich über diese Leute da geschrieben und mache ich jetzt nicht, aber nimmt das mal mit, wo man sagt, boah, der Herr sagt, der hat sein Leben für mich, der hatte seinen Hals für mich riskiert, dieser eine, von dem wir sonst nichts lesen in der Bibel. Also interessant, wie der Herr diesen Leuten trotzdem diese große Ehre gibt. Hier lesen wir von Ananias. Ein Mann, der in Damaskus lebte, ein treuer Jünger. Es heißt in Apostelgeschichte 22, da sagt Paulus, der die Schriften gut kannte und der hatte vor den Juden ein sehr gutes Zeugnis. Also nicht nur, dass er gläubig war, er hat auch ein gutes Zeugnis gehabt vor den Juden. Das ist heutzutage so wichtig, ein gutes Zeugnis zu haben. Wenn ich ein gutes Zeugnis habe, haben meine Worte viel mehr Gewicht. Wenn ich bei der Arbeit einen guten Job leiste und dann einen Rat gebe, ist das wie Gold. Wenn ich aber kein gutes Zeug habe und schlampig arbeite und dann einen guten Rat gebe, dann würden die sagen, guck erstmal auf dich. Mach's besser und dann machen wir das nach. Mein Bruder, der so der Erste war, der bei uns in der Gemeinde sich bekehrt hat, der hat gleich am Anfang angefangen zu missionieren. Seine Söhne, alle kriminell, schlagen die halbe Stadt zusammen und verteilen Drogen. Er steht da und verteilt Bibel. Wie oft musste er sich anhören, du gehst erstmal deine Kinder bekehren. Und dann kannst du uns mit dem Evangelium kommen. Musste er sich immer wieder anhören. Natürlich wissen wir, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber dennoch, die Leute schauen drauf. Deine Kinder schlagen unsere Kinder, du gibst uns Bibel. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber heute, dank der Treue, sind auch seine Kinder nicht mehr kriminell, sondern dürfen dem Herrn dienen. Der Herr sagt, und das ist der nächste Schlüsselvers in Vers 11, siehe, er betet. Ich habe ja vorhin gesagt, bei aber steht immer was Besonderes. Bei siehe genauso. Da habe ich auch mal eine Predigt gehört, da hat ein Mann nur über diese Wörter gesprochen. Immer wenn sie ist, so wie hier, was kommt danach? So wie Ananias, schau mal, ich will dir mal was zeigen, nicht nur hören, jetzt schau mal. Dieser Paulus, er betet. Und was ich mir wünschte wäre, dass der Herr gezeigt hätte, was er hier gebetet hat. Das hätte ich mir gewünscht. Mich interessiert das so, was hat Paulus, der jetzt ja, der hat ja eine Theologie. Die konnten damals in der Regel das Alte Testament auswendig. Was hat Paulus wohl gebetet, dem jetzt ja diese ganzen Verse, die er kannte, neu interpretiert worden sind? Das heißt ja dann, was ich später vorhin gelesen habe, er ging in die Synagogen danach und verkündigte, dass Christus der Sohn Gottes ist. Also alle Verse, die er vorher kannte, waren jetzt übersetzt für ihn. Das heißt, es fiel ihm wie Schuppen von seinen Augen. Da gibt es noch einen anderen Vers drüber, ich weiß jetzt nicht, wo der steht. Wenn, in meinen Worten, wenn ein Jude sich bekehrt, wenn ein Jude Jesus annimmt, dann werden ihm die Schleier aufgetan und er wird alles verstehen. Und ein Paulus, der die Theorie hatte, hatte jetzt die Schablone der Auslegung, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Weil es gibt ja Professoren, die nicht gläubig sind und die Bibel trotzdem gut kennen und vielleicht sogar das eine oder andere auslegen können. Aber Gott kann heute einem Laien den Geist Gottes geben, der predigt und manche sagen, sag mal, hast du das studiert? Bist du Bibellehrer? Der würde vielleicht sagen, nee, ich bin erst seit 2 Monaten gläubig, habe die Bibel noch nicht mal durchgelesen. Aber der Geist Gottes offenbart uns das. Und ein Paulus, der diese Vorwissen hatte, hat jetzt den Geist Gottes, um zu sehen, jetzt habe ich Stoff und Beweise in der Bibel, weil das war wichtig für die Judenmission. Zu zeigen, Jesus ist der Christus aus den alten Schriften. Zu den Heiden, kann ich mir vorstellen, hat Paulus vielleicht das Evangelium auf eine andere Art und Weise, selber Inhalt, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise rübergebracht. Dem unbekannten Gott zum Beispiel in Athen. Und hat das genommen, um dann das Evangelium zu erzählen. Denn siehe, er betet. Ein Mann sagte immer, wer betet, sündigt nicht, und wer sündigt, betet nicht mehr. Ein Mann, der beständig sein Gebetsleben prüft, dem kann ich vertrauen, sagt ein Mann Gottes mal. Da habe ich keine Bedenken, dem vertraue ich. Einer, ein Beter ist, dem vertraue ich. Denn siehe, er betet. Gott sagt zum Ananias, siehe, dieser Mann Paulus, der betet, er braucht jetzt meine Hilfe. Und Gott ist ja ein Gott, wie wir in der Bibel kennen, der geht nicht immer zu den Massen. Er geht zu einem Philippus und sagt, geh auf eine Straße, die diese Gegend passt ja gut dazu. Das ist ja nicht so eine riesengroße Stadt. Geh auf diesen Bergpfad, da wohnen 3 Menschen, einen davon musst du unbedingt das Evangelium erzählen. Nicht in der Pforzheimer Innenstadt, sondern dort. Wir waren mal in der Pforzheimer Innenstadt Evangelisten, da ist wirklich viel los auf diesem Platz mit den Bushaltestellen und so. Vergleich jetzt mit einem Bergweg von hier zum Beispiel. Aber Gott benutzt diesen Einzelnen. Der Äthiopier bekehrt sich und vielleicht ist dadurch das Christentum nach Äthiopien gekommen. Wir wissen es nicht. Der Ananias reagiert so, wie wir heute nicht reagieren sollten. Verständlich. Und doch, wenn wir sagen, Ananias, weißt du das denn besser als der Herr Jesus? Er sagt ihm Folgendes. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, der kommt hierher. Also meinen Worten, wir haben schon gehört, dass Saulus in der Gegend ist und wir haben schon Todesangst bekommen. Jetzt soll ich nicht nur, ich soll nicht weglaufen, ich soll zu ihm gehen. Ich hätte vielleicht erwartet, Herr, also Gott warnt uns, dass wir weglaufen sollen. Aber nein, Gott sagt, genau zu dem sollst du gehen. Und Gott wusste, wo er ist. Er wusste, wo genau er ist, im Haus des Judas. Und er wusste genau, was er tut. Interessant, oder? Gott weiß, er ist in der Stadt, er ist in dem Haus und wisst ihr, was er gerade macht? Er betet gerade. Heute würde man sagen, Gott kann ja in die Räume hineinschauen. Als wir letztens meiner Frau die Apostelgeschichte gelesen haben, ist uns Folgendes aufgefallen, was ja schon bekannt ist, aber nochmal so vor Augen gekommen. Der Lukas schreibt die Apostelgeschichte. Als Petrus und Johannes gefangen genommen werden, dann beratschlagen sich die Schriftgelehrten und die Obersten in einem separaten Raum. Und der Heilige Geist sagt, was die da drinnen besprechen. Dem Lukas. Und er schreibt das durch den Geist Gottes auf. Er sagt uns, was die Richter in ihren geschworenen Kammern da über uns sagen. Und das ist ein großes Bild für uns gewesen, weil er sagt ja auch, was gewisse Menschen denken. Er sagt öffentlich, was Menschen in ihrem Herzen gerade denken. Das kann ich nicht hier. Vielleicht guckst du mich so interessiert an und bist total gelangweilt. Und denkst vielleicht an das Mittagessen oder andere Sachen. Oder vielleicht guckst du mich total gelangweilt an und im Herzen, dein Herz zerbricht gerade. Und du wartest nur den Augenblick, bis ich Amen sage und vielleicht gehst du dann nach Hause in den Schimmkämmerlein, schließt ab und tust Buße. Ich sehe das nicht. Aber das muss ich auch gar nicht sehen. Es reicht, wenn ich es ausspreche und den Rest den Herrn machen lasse. Das ist das Gute. Weil sonst hätten wir ja Druck, jedes Mal auf Ergebnisse aus zu sein. Also manchmal müssen wir aufpassen, Dinge nicht besser sehen zu wollen oder wissen zu wollen als Gott. Ein Ananias müssen wir uns so vorstellen, er sieht ja die Dinge, die gerade da sind und es ist praktisch unmöglich, also jeder kann sich bekehren, aber nicht Saulus. Jeder, aber nicht Saulus. Vielleicht war da dieses einschlagende Satz, Paulus nicht, weil er ist ja gerade noch so in Rage, uns umzubringen, das passiert jetzt nicht. Also etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ich möchte dazu kurz was erzählen. Das ist uns auch passiert. Wir waren in einem Missionseinsatz in Spanien und wurden dann von der Polizei festgehalten für eine Woche. Wir hatten keine Klamotten, gar nichts, das war der letzte Tag der Evangelisation. Und wir hatten auch keine Klamotten mehr. Das musste gewaschen werden. 9 Männer, wir haben nichts gewaschen. Alles nur noch eingepackt, so letzter Tag, wir fliegen morgen nach Hause. Und dann wurden wir festgehalten und mitgenommen. Und wir hatten keine Bibeln dabei, keine Gesangsbücher dabei, nur die wir so auswendig kannten, aber nicht viele. Und keine Klamotten dabei. Spanien, ziemlich heiß, man schwitzt. Wir wollten nur noch nach Hause, aber konnten nicht nach Hause. Und irgendwann werden wir aufgerufen, alle neun. Wir sollen antreten. Sind wir da hingegangen, da sind schon ein paar Tage verflossen. Wir konnten uns nicht waschen, das durften wir nicht. Und dann ruft man uns auf, da stehen 9 Taschen. Wir haben bei einem Bruder übernachtet vorher, der war auch mit drin. Stehen 9 Taschen mit unserem Namen jeweils. Wir machen auf, da liegt unsere persönliche Bibel drin. Frisch gewaschene, unsere Klamotten, nicht fremde, nicht neu gekaufte, unsere eigenen Klamotten, in der richtigen Tüte mit dem richtigen Namen mit der Bibel zusammen. Wir haben uns gedacht, das kann gar nicht sein, wie riecht man? Das sind alles komplett gewaschene Klamotten. Wie geht das? Wir haben es nicht verstanden da drin. Wir haben wirklich gedacht, da ist ein Engel gekommen und der hat die Klamotten, das war im 4. Stock, der hat die genommen, gewaschen und uns hingebracht. Das dachten wir im Gefängnis, wir durften uns dann freuen. Danach wurde uns erzählt, wie das passiert ist. Also das, was Ananias gesehen hat, Gott hat schon gesehen, Paulus ist schon gar kein Problem mehr. Er wird nicht nur euch nicht mehr verfolgen, er wird jetzt euer größter Mitarbeiter werden. Ihr könnt ihm jetzt um Hilfe bitten, er wird euch jetzt leiten da. Irgendwann sind wir rausgekommen nach einer Woche und haben gesagt, wie ist das passiert? Wie sind unsere frisch gewaschenen Klamotten mit unserer eigenen Bibel da reingekommen? Ein Bruder sagte, da wo ihr festgenommen wurdet, war eine Chinesin. Sie war gläubig. Sie hat auch ab und zu am Straßeneinsatz mitgedient, wir haben das gar nicht mitbekommen. Ihr Freund, ihr Verlobter, ist ein Anwalt. Dieser Anwalt kennt einen sehr guten Anwalt. Und dieser Anwalt, der ist zum 3. Stock gegangen, zum Nachbarn geklopft, reingegangen, über seinen Balkon, auf den anderen Balkon geklettert, hat dort 9 Taschen gesehen, hat von jedem eine Tüte vorbereitet. Ist in die Waschanlage gegangen, hat alle gewaschen, zurückgekommen, jedem seine Bibel reingetan, zugemacht, Namen draufgeschrieben. Und da er den anderen Anwalt kannte, der ziemlich viel Einfluss hatte dort, ihm gesagt, hier, du kommst doch bestimmt in dieses Gefängnis rein, ja. Diese Taschen müssen diesen Personen sofort ausgehändigt werden. So, einen Tag später oder ein paar Tage später hatten wir unsere Bibel. Also, wir haben gesehen, also, wenn jemand gesagt hätte, wäre das nicht schön, wenn ihr euch jetzt eure frischen neuen Klamotten hättet und vielleicht sogar eure eigenen Bibel, dann könntet ihr jetzt schön im Gefängnis, wo ihr genug Zeit habt, dann ja lesen und hin und her. Sagt, ah, das wäre richtig schön, aber das wäre ein viel zu großes Wunder. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich konnte mir das, da war mein Glaube einfach zu klein. Ich hätte jetzt gedacht, gut, vielleicht ist hier eine Bibel irgendwo. Aber Gott, der mehr zu tun vermag, als wir glauben oder verstehen, der hat uns das gezeigt. Ihr wollt Bibeln haben, ich gebe euch eure eigene Bibel. Ihr wollt frische Socken haben, ich gebe euch eure eigenen. Frisch gewaschen und noch ein T-Shirt dazu und noch alles andere dazu. Also der Blickwinkel Gottes in Umstände unseres Lebens. Und unsere Umstände sind manchmal andere. Wir beten manchmal für eine Erlösung einer Sache, die Gott bereits beschlossen und ausgeführt hat. Wir sehen das nur noch nicht. Das ist keine Gesetzmäßigkeit. Ich will mit diesem Zeugnis nur sagen, das war für uns etwas, wo wir sagen, okay, wenn er das macht, so Kleinigkeit, ich meine, Klamotten waren unser letztes Problem. Wir wollten ja raus, nach Hause. Ne? Aber wenn er das so, diese Kleinigkeiten, diese Details uns schon Gutes sehen lässt, was wird der Herr sonst noch mit uns tun? In noch kleineren Kleinigkeiten. Der Ananias geht hin. Was wird der Paulus erzählt haben? Ich lege sehr viel Wert bei der Verkündigung, wenn wir vergelesen, auf Taufe. Heute wird das ja weniger beim Evangelisieren gesagt. Mir ist aber aufgefallen, wenn in der Bibel anderen Menschen das Evangelium geben, gerade in der Apostelgeschichte, lesen wir danach, dass sie sich sofort taufen lassen. Also muss zwingend vorher auch in der Verkündigung die Taufe mit erwähnt worden sein. Hier heißt es, Vers 18, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Im Apostelgeschichte 22 heißt es, Ananias sagt zu ihm Folgendes in Vers 15 und 16. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen. Und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Den Namen des Herrn, den du verfolgt hast. Den Namen des Herrn, der dir vorhin begegnet ist, vor 3 Tagen. Den Namen des Herrn, dessen Licht du gesehen hast. Und du kannst nur eins sagen, das war Gott. Nichts anderes. Weil so einem Licht zu begegnen, das war damals nicht einfach so, dass es irgendwas Heiliges neben Gott gewesen wäre. Was zögerst du dich? Lass dich taufen. Erst bekehren, dann taufen. Und der Paulus macht das. Ich komme zum Schluss. Er wird mit Heiligem Geist erfüllt. Theorie und Praxis ist jetzt da, die Auslegung. Er geht sofort verkündigen. Und auf einmal beschließen die Juden, Paulus umzubringen. Aus dem Verfolger wird ein Verfolgter. Also Paulus ist jetzt in der Rolle des Stephanus letztendlich. Der den Befehl gegeben hat, also er sagt, aber ich habe zugestimmt, dass er umgebracht wird. Wird jetzt einer, dem zugestimmt wird, verhaftet und umgebracht zu werden. Das sollen nicht meine letzten Worte sein, das sind so negative Worte. Aber zusammenfassend, Gott schreibt Geschichte um. Das ist mir hängen geblieben in dieser Geschichte. Gott kann deine und unsere Geschichte umschreiben. Wir haben ja die Geschichte der Christenheit. Uns geht es ja eigentlich gut. Ne? Tolle Räumlichkeit, toller Blick. Mittagessen steht wahrscheinlich schon bereit. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich verfolgt werde. Aber wir bekommen Gott sei Dank bei uns genug Zeugnisse von Verfolgten mit. Wir können nicht mal Fotos machen in der Gemeinde, weil das für die viel zu gefährlich ist. Aber deine persönliche Not, das ist wieder was anderes. Du kannst hier lächeln und doch gehst du nach Hause und nimmst deinen Rucksack da vorne mit den Problemen und Nöten wieder mit, die du hoffentlich vorhin abgelegt hast, vor dem Thron der Gnade. Aber vielleicht nimmst du was mit für privat. Vielleicht hast du diese Not, wo du sagst, hier glaube ich nicht, also ich will weiter an Gott glauben, aber ich glaube in diesem Punkt, das ist Glaube, da fehlt mir einfach der Glaube. Gott kann deine Geschichte genauso wenden. Das Zweite. Denn siehe, er betet, dass wir sehen, Gott schaut auf das Gebet eines Gerechten. Als David vor Saul weglief, hat er beim Weglaufen zu Gott gebetet, dass er den Rat Ahitophels, wer das nachlesen kann, das nachlesen, macht den Rat Ahitophels zur Torheit. Und wenn das passiert, dann stürzt das ganze Regime ein, und er wird nicht mehr verfolgt. 5, 6 Wörter, 2 Sekunden, Gott erhört, der Rat Ahitophels geht zunichte, alles stürzt zusammen, David geht's wieder gut. Beim Weglaufen. Du kannst liegen, stehen oder spazieren gehen, manchmal ist es nur ein Wort. Und dennoch geht das gut. Und das Dritte, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Viele Dinge, die ich sehe oder meine zu sehen, die aber nur ich so sehe, die der Herr ganz anders sieht, da bedarf es, dass manchmal diese Schuppen von den Augen fallen. Und vielleicht sind es Dinge, wo ich mich so verharrt habe, wo mehrere Menschen zu mir sagen, gerade Brüder, die ins Böse für mich wollen, guck mal, es ist so und so und so. Wir würden das heute Ermahnung nennen, dieses unangenehme Wort, Ermahnung. Vielleicht sind die Schuppen noch vor meinen Augen, die erst fallen müssen. Und vielleicht muss dafür ein Ananias kommen, der mir das sagt. Gott kann mir das auch so sagen. Wir sagen ja, Gott soll mir das zeigen. Und Gott sagt, nein, ich habe diesen Bruder, diese Schwester gerade geschickt, der ist mein Abgesandter, mein Bote, der das machen soll. Also wir dürfen heute auch Ananias so sein. Gott segne uns alle mit den Versen. Amen.